Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Zum Gebet darf ich Sie bitten, aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, im Namen Jesu stehen wir vor dir und wollen dich ehren und dich anbeten und dir von ganzem Herzen danken, dass wir an diesem Morgen hier zusammenkommen dürfen. Danke für diesen Sonntag. Danke für alles Loben, für die Lieder, die wir gehört und gesungen haben. Danke, dass du jetzt gegenwärtig bist mitten unter uns. Und dass du in deinem Wort jetzt zu uns kommen willst, uns ansprichst. Du bist der Ewige, der Einzigartige, der unvergleichliche Herr und Gott. Und wir danken dir, dass du über allem der Herr bist, dass du auch über dem Chaos dieser Welt deine Hand hältst und durch dein Wort regierst. Wir vertrauen dir, dass du um all die Wege weißt, auch in unserem Leben, im Großen wie im Kleinen, dass du über deinem Volk Israel wachst, das von allen Seiten bedrängt ist. Wir danken dir, dass du um den Weg deiner Gemeinde weißt und auch über unserem ganz persönlichen kleinen Weg deine Hand hältst. Alles ist vor dir offen. Und wir bitten dich für alle unter uns, die an diesem Morgen in großer Anfechtung, in Sorge, in Angst, in Verzweiflung sind, dass du ihnen nahe bist, dass du sie anrührst, sie ansprichst, sie aufrichtest. Herr, wir vertrauen dir, dass du keinen unter uns übersiehst und bitten dich nun von ganzem Herzen, dass du an jedem unter uns vorbeigehst, hier an diesem Ort und überall, wo wir auf dein Wort hören, dass du jeden Einzelnen erreichst mit deiner Freundlichkeit, mit deiner Gnade, mit deinem Zurechtbringen und mit deinem Segen. Wir befehlen dir unsere Kinder an, die an ihrem Ort sind, und alle Mitarbeiter, dass du um sie bist mit deinem Segen. Wir ehren dich und wir beten dich, unseren Herrn, an. Amen.
Da steht also nun vor den Toren von Jerusalem, und es beginnt, wie die alten Ausleger sagen, die heilige Woche. Die Woche, die von Ewigkeiten her geplant ist. Die Woche, die schon immer das große Ziel des Lebens von Jesus Christus war. Die Woche beginnt. Es ist auf jeden Fall klar, was in der Mitte dieser Woche steht, und es ist auf jeden Fall klar, was am Ende dieser Woche steht. In dieser Mitte dieser Woche steht der vom Vater geplante Termin der Erhöhung des Sohnes Gottes am Kreuz auf Golgatha. Und am Ende dieser Woche steht ein Jubel, ein Lobpreis über die Auferstehung und diese Doppelzäsur aus Karfreitag und Ostersonntag schafft das gesamte Geschehen dieser Welt neu. Jetzt beginnt sie, diese heilige Woche. Jetzt beginnt er, dieser Palmsonntag. Jetzt ist er der große Öffner für diese außergewöhnliche Zeit. Und wir haben in allen Evangelien, allen vier Evangelien, ausführlichste Berichte von diesem Palmsonntag. Natürlich jeder, wie wir es kennen, jeder von diesen Evangelisten mit einem ganz besonderen Schwerpunkt, den der Heilige Geist im jeweiligen eingegeben hat, mit der Art, wie sie unseren Kopf, unser Herz, unser geistiges Denken lenken wollen. Ganz klar, das ist ja gerade das Besondere und das Schöne an diesen vier Evangelien. Und auch hier im Matthäus-Evangelium merken wir, wie wichtig das diesem Evangelisten, dem Matthäus, ist, uns mit hineinzunehmen in das Geschehen dessen, was hier an diesem Palmsonntag zu berichten ist. Und das, was natürlich sofort jedem auffällt, ist, Jesus hätte ganz anders nach Jerusalem reingehen können. Hat er übrigens in den Jahren davor auch immer geschafft. Da war nie so in Anführungszeichen so ein Theater. Da war nie so ein Drama, wenn Jesus nach Jerusalem kam. Und er kam ja immer wieder in den letzten Jahren kam er nach Jerusalem. Das wissen wir aus den berichteten Festzeiten, wo er in Jerusalem war. Aber sowas hatten wir nie. Er wäre also in der Lage gewesen, auch an diesem letzten Jerusalem-Besuch ganz anders reinzugehen. Aber er wollte nicht. Er wollte nicht. Und das ist eine der wichtigen Entdeckungen gleich am Anfang, dass alles, was da jetzt kommt, ist, nicht falsch verstehen, aber das ist inszeniert. Das ist gemacht. Das ist ganz bewusst so gemacht. Und zwar nicht von irgendjemand, sondern von Jesus selbst genau so gemacht. Das fängt doch schon so an. Als er nun in die Nähe von Jerusalem kam, mit seinen Jüngern nach Bethphage an den Ölberg, also unmittelbar gegenüber von Jerusalem stehend, Jerusalem sehend, Jerusalem vor sich liegend, bremst das ganze Unternehmen ab. Und da wird eingeführt diese eigenartige Eselsgeschichte, die für uns natürlich immer noch ein bisschen so schwer verständlich bleibt, weil wir es nicht so mit Eseln haben. Das Tier hat bei uns einen anderen Ruf. Aber auf jeden Fall, da kommt diese Eselsgeschichte. Und dann merken wir, das alles ist ganz bewusst inszeniert, ganz bewusst gewollt. Und Matthäus macht das so, dass beim Lesen man merkt, dass er einen einzigen Bibelvers sozusagen in die Mitte stellt mit der Erfüllung einer Prophezeiung, mit dem, was vom Alten Testament her klar war, dass das sein muss. Das war quasi noch ein abzuhakendes Thema. Sacharja 9,9 musste ja noch abgearbeitet werden. Und Sacharja 9,9 liest sich eben dann, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen dem Jungen eines Lastiers. Mittendrin steht dieser Text. Siehe, dein König kommt zu dir. Und Jesus wollte das. Jesus wollte das. Jesus wollte, dass das zum Ausdruck kommt. Jesus wollte, dass alle auf Sacharja 9 stoßen. Jesus wollte, dass alle an Psalm 118 denken, was wir schon gelesen und gebetet haben. Die Tore gehen auf und das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten, der Gerechte wird dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Du hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist der Tag, den der Herr macht. Das ist alles prophetische Sprache aus dem 118. Psalm, auf die Jesus ganz bewusst an diesem Tag hinlenken wollte. Damit eins zum Ausdruck kommt. Der König kommt. Der König kommt. Es geht um ein großes Thema am Palmsonntag. Der König kommt. Und es ist ja nicht nur irgendwas, sondern wir haben ja diese beiden Possessivpronomen damit dran. Nämlich, dein König kommt zu dir. Das ist ja unglaublich. Allein schon, wenn es heißen würde, der König kommt, wäre ja schon gut. Das wäre schon wunderbar. Aber jetzt wird es ja natürlich viel schöner, viel besser, viel umwerfender, viel berührender, wenn es da heißt, mit Sacharja 9,9, dein König kommt zu dir. Und wenn für uns das Wort dasteht, wir, die wir zum x-ten Mal an einem Sonntag zusammenkommen, um Worte Gottes auf uns wirken zu lassen und diese große Überschrift vom König Jesus hören, dann ist doch das wieder neu die Frage, was ist denn das? Was ist denn das, was in unserem Leben passiert, wenn diese Botschaft an uns herankommt, wenn sie unser kleines Leben in unseren ganz konkreten Umständen uns betrifft? Dein König kommt zu dir. Was heißt das denn, dieses Königliche für uns? Wie sieht das denn für uns aus? Ja, die damals hatten natürlich ihre vorösterliche Sicht. Natürlich hatte die Bevölkerung von Jerusalem ihre vorösterliche Sicht. Das ist ja schon ganz enorm, was sie da sagen, wenn sie am Ende sagen, wer ist das denn? Und dann immerhin sagen, das ist Jesus, das ist der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Und danach, dass er aus Galiläa kommt und dass er der Nazarener ist, wird eben diese Sekte dann auch die Sekte des Führers da aus Nazareth genannt. Die mit dem aus Nazareth sind, die Nazarener. Aber das ist natürlich nur eine ganz begrenzte Sichtweise, das wissen wir. Und wir wissen sogar, dass nicht nur die Bevölkerung das nicht geschnallt hat und auch gar nicht schnallen konnte. Wir wissen sogar, dass seine eigenen Jünger ja nur eine ganz begrenzte Sicht hatten. Wenn wir in einem der Paralleltexte ganz kurz reingucken, in Johannes 12 sagt uns Johannes sehr deutlich, das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Na toll, das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, dachten sie daran. Das heißt, nachösterlich fällt natürlich auch für die Apostel ein ganz anderes Licht auf diese Szene am Palmsonntag. Zum Glück stehen wir schon nachösterlich da und können nachösterlich natürlich diesen Text ganz anders lesen, ganz anders erfassen als die Bevölkerung, als auch seine vorösterlichen Jünger. Und das jetzt sehen und begreifen, was da passiert. Was passiert das denn, wenn der König so kommt? Was passiert denn bei uns? Was darf denn in uns geschehen, wenn der König kommt? Das eine und erste ist, ich darf den König erkennen. Ich darf den König erkennen. Es ist ja nun so, verstehen Sie, das ist ja ganz einfach zu sehen. Nicht nur, dass Sie nicht im Tiefsten begriffen haben, dass hier der Sohn Gottes, der kommt, der für Sie das Leben lässt und der für den Toten auferstehen wird. Das ist ja ganz klar. Sondern man muss ja auch weitersehen, auch Ihre Messias-Erwartung, die ja zum Ausdruck gebracht wird, die ist ja nur sehr begrenzt. Und was passiert denn da? Wir müssen nüchtern sein. Das ist ein kleines Ereignis, das für einen kurzen Moment durch Jerusalem hindurch rauschte an diesem Passafest. Und das hat ja im Grunde genommen jetzt gar nichts Dramatisches ausgelöst. Da waren, nehmen Sie ein paar hundert, nehmen Sie ein paar tausend Menschen ganz kurz in so einem religiösen, wow, so einem Flow drin und haben das hier gemacht und miterlebt. Richtig, das ist, verstehen Sie, aber hat das denn den Cäsar in Rom bewegt? Dass da ein paar tausend verrückte Juden mal eben durch Jerusalem rennen und irgendjemanden da hochheben. Also da gab es schon andere Krisen im Römischen Reich. Also hat das irgendwann sich in die Schlagzeilen der römischen Presse geschafft? Sind die Jets in Jerusalem rübergelaufen nach Rom? Da passiert was ganz... Nein, das war alles sehr... Selbst das, was so inszeniert war, war alles sehr, sehr wenig. Wie gesagt, ein Ausleger, Niedrigkeit und Hoheit gehen so eigenartig ineinander in Matthäus 21. Ja, wir singen und freuen uns an dem, was ihr gesungen habt. König Jesus, sicher, natürlich, richtig wahr, absolut richtig wahr. Aber gleichzeitig, ach, König Jesus, okay. Er ist nicht die Schlagzeile, verstehen Sie? Er ist nicht die Schlagzeile. Er war damals nicht die Schlagzeile. Und er ist heute nicht die Schlagzeile. Deswegen ist es eine ganz wichtige Aufgabe, eine ganz wesentliche Aufgabe für Sie und für mich, die Sie an diesem Tag mit mir hören. Siehe, dein König kommt zu dir, dass wir ihn erkennen. Und da kommt diese komische Eselsgeschichte rein. Denn wenn Sie jetzt diese Eselsgeschichte einmal mit einem lesen, dann merken Sie, wie hier der Text uns versucht, das zum Ausdruck zu bringen. Da läuft was Königliches ab. Ja, natürlich, wir sind ja biblisch fundiert und wissen, der Esel, der hat's in sich im Alten Testament. Das war ja nicht irgendein Tier. Das war tatsächlich seit 1. Mose 49, das ist ganz schön lange her. Also seit dem Jakobsegen war das Messias-Tier. Es war das Messias-Tier und es ist auch das Königstier. Es ist das Tier, was requiriert wird. Und es gibt ein Requisitionsrecht für diese Tiere. Es gibt die Angaria, die Herrschaftsrecht, die Königsrechte. Das ist so richtig die Requisition von Transportmitteln durch und für den König. Die Requisition von Transportmitteln durch und für den König, die ist festgeschrieben. Die ist nicht im römischen Recht festgeschrieben, die ist im jüdischen Recht festgeschrieben. In 1. Samuel 8, bevor der erste König auf den Thron kommt, sagt Samuel den Leutchen, eure Esel wird er von euch fordern. So, da haben sie einen Salat. Das heißt, das, was hier passiert, ist königliches Recht. Das ist königliches Recht. Natürlich ist das für uns bewegend zu sehen, wie die Jünger da stehen und das den Befehl hören und sagen, warum will der jetzt einen Esel haben? Meine Güte, der ist doch immer zu Fuß gegangen, soll ich so ein Theater machen? Ich sage mal, in meiner Sprache, nein, er wollte einen Esel haben. Geht hin, bitte, geht hin. Nein, nicht bitte, bindet ihn los, führt ihn her und sprecht. Und jetzt kommt der Satz, der Herr bedarf ihrer. Kein Widerspruch. Das ist unwahrscheinlich. Und das Timing, dass da gerade Esel stand, natürlich, dass das alles so war, dass das alles so stimmte, dass es keinerlei Verzögerung, keine Verhinderung, keinen Widerspruch gab. das steht vor uns und wir lesen das und sagen, was ein wunderbarer König. Es ist für uns ein ganz kleines Angeld, ein Mini-Angeld mit diesen zwei Eseln, ein Mini-Angeld in Matthäus 21 für diesen wunderschönen Satz aus Psalm 119, das All dient ihm. Das All dient ihm. Alles dient ihm. Alles. Und verstehen Sie mit mir, das muss man erkennen. Das muss man erkennen und das darf man erkennen. Und dann darf man in die Bibel hineinschauen und merken, dass genau die Bibel uns das sagt von diesem Jesus. Dass er ihn eben nicht nur als irgendeinen Jesus von Nazareth, einem Propheten, da einmarschieren lässt, sodass wir ihn mit ehren als den König aller Könige und den Herrn aller Herren, wie es nachher in der Offenbarung Kapitel 17, Kapitel 19 heißt und wie es uns der Apostel Paulus lehrt, wenn er im 1. Timotheusbrief Kapitel 6 sagt, der selige und alleingewaltige, der König aller Könige, der Herr aller Herren ist er, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Das darf man erkennen. Nein, nochmal, damit Sie das gleich ganz deutlich verstehen, das kriegen Sie heute nicht in den Nachrichten gesagt. Das kriegen Sie auch nicht in den aktuellen Statistiken mitgeteilt. Das bekommen Sie auch nicht in den Prognosen für die nächste Woche gesagt. Da sehen Sie das nicht, aber Sie dürfen es erkennen. Sie dürfen es erkennen. Für uns neutestamentliche Gemeinde ist es ausgesprochen wichtig, dass seit es den König für uns gibt, wir durch den Heiligen Geist und durch die Worte unseres Gottes autorisiert sind, den König zu erkennen. Sie dürfen erkennen mit ihrem geistlichen Leben in Kopf und Herz. Wenn Sie sich aber diesen Erkenntnisvorgang verschließen, als Mensch, der an Jesus Christus glaubt, dann schwimmen sie hilflos mit in der großen Anbetung der kleinen Könige dieses untergehenden Systems. Das ist für mich das Traurigste in den vergangenen Wochen und Monaten. So viele Jesus-Leute mit wegrutschen zu sehen, in die Anbetung der vielen kleinen, untergehenden Könige dieses Systems. Weil sie sich verschließen dem Erkennen des großen Königs Jesus. Wenn irgendwie was strahlend schön wird, wenn irgendwo die Scheidung immer deutlicher wird, wenn es irgendwo immer klarer wird, ist, wer an Jesus, dem König, hängt und wer mitschwimmt in der Anbetung der kleinen sterbenden Könige. Spüren Sie nicht mit mir diese österliche Luft, die da durchgeht? Stehen Sie nicht mit mir da und begreifend erkennen, das ist ja unglaublich, ich gehöre mit meinem kleinen Leben, zum König aller Könige, zum Herrn aller Herren. Ich gehöre zu dem, dem das All dient, dem alles gehört. Alles, absolut alles. Wie sollte ich in diesen Irrwahn mit einstimmen und anbetend niederfallen vor den kleinen Königen dieser Welt, die alle des Todes sind? Warum ergreift so viel Jesus-Leute die Heidenangst? Es geht in meinen Kopf nicht rein. Warum ergreift so viel Jesus, Leute, die Lebensangst? Warum stieren wir darauf, als ob unser Leben daran hinge, auf das, was innerweltlich alles vor die Hunde geht? Wir miteinander, Schwestern und Brüder, Wir haben es überragend gut. Überragend gut. Wir müssen nicht mitschwimmen in der Anbetung der kleinen und selbsternannten und gepuschten Könige dieses Systems. Nein! Über unserem Leben, über ihrem Leben, über meinem Leben, über dem Leben der ganzen Welt wacht der eine König aller Könige und der Herr aller Herren. Sie dürfen mit mir diese österliche Luft schnuppern. Sie dürfen mit mir diese Herrschaft des lebendigen Gottes anbeten in Jesus Christus, der von den Ewigkeiten in dieses Universum, in dieses verseuchte System, hier drin ist und drin war und hier regiert und bestimmt. Was ist das gut, wenn man das weiß? Wenn man das weiß? Und ich hoffe, dass Sie das erkennen und verstehen und aufnehmen dürfen. Denn das geschieht über den Heiligen Geist durch die Worte Gottes. So findet ein Erkennen, ein biblisches Erkennen, Wahrnehmen statt. Und wer das begreift, der wird aus der Enge, aus dieser Herzensenge, die so viele von uns erfasst hat, in die Weite geführt, in die absolute Weite, in die Schönheit des Wissens. Mein Leben steht unter der Herrschaft des großen Königs. Ich werde nicht partizipieren an der Heidenangst. Mitten im Dritten Reich dichtet der Pfarrer Otto Riedmüller diesen wunderschönen Satz. Glauben Sie ihn mit mir, bekennen Sie ihn mit mir, beten Sie ihn mit mir. Zeig uns dein königliches Walten. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein, du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Verstehen Sie? Ich behaupte es ganz streng, Sie können fröhlich mit mir streiten, hinter der Maske, fröhlich mit mir streiten, dass wenn Sie mit dem Satz in die Woche gehen, lebt Ihre Seele, Ihr Herz und Ihr Geist anders. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still. Und rede du. Erkennen Sie den König? Und nachdem man den König erkannt hat, das geht bei Königen ratzfatz, dann haben Sie nur noch eine Reaktion. Denn das ist quasi ein innerer Automatismus, wenn man den König erkannt hat. Man dient dem König. Ja, und nochmal zurück, je mehr sie den König erkennt, desto mehr dienen sie auch dem König. Und je weniger sie den König erkannt hat, desto mehr dienen sie auch den anderen kleinen Königen. Also, wenn ich den König erkannt habe, wenn ich weiß, dass über meinem Leben Jesus da ist, absolut, dann kommt es zum Zweiten, nämlich zum Dienen. Das wird ja so stark beschrieben, nämlich dass hier ja der König Jesus sein Personal, seine Minister sind übrigens Diener, ja, Minister zu sich holt und dann auch Oberminister, Ministerpräsidenten, das sind die ganz Vorderen des Dienens, so die alle zu sich holt und ihnen Aufträge gibt, was sie jetzt zu tun haben. Er sandte sie, er sprach, geht, bindet, führt, sprecht, macht, tut. Pause, 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 Pause. Lange Pause. Sacharja 9 wird eingefügt. Pause. Und dann? Spannung? Große Spannung? Die Jünger gingen hin und taten. Halleluja! Die Jünger gingen hin und taten. Das ist es doch. Die Jünger gingen hin und taten. Die Jünger gingen hin und taten. Das war ihre Freiheit. Das hat sie frei gemacht. Das hat sie frei gemacht. Die Jünger gingen hin und taten. Das hat sie frei gemacht. Bitte, das ist so einfach. Das ist so einfach. Sie überlegen, was die Woche vor ihnen liegt. Sie grübeln und denken, was wird wohl sein, geschehen und auf sich zukommen. Nein, es ist ganz einfach. Es ist sehr, sehr einfach. Arbeiten Sie einfach, ganz strikt nach Plan, die Auftragsliste ab. Die ist da. Ohne Drama. Wenn Sie sich überlegen, ob der Herr einen besonderen Spezialplan für Sie hat oder nochmal sich über die Sinnfrage nochmal kreisend um sich selbst, bis dann doch nichts gebären. Das ist, vergessen Sie es. Einfach gehen und tun, wie Jesus befohlen hat. Sie haben Ihre To-Do-Liste. Natürlich haben Sie die. Hallo? Ganz einfach mit Jesus Ihre Auftragsliste Ihres großen Königs abarbeiten. Da haben Sie Ihre Mandate, da sind Sie schon zu 80% beschäftigt. Mit all dem, was in Ihrer Ehe, Familie, Beruf dran ist. Froh schaffen, abarbeiten. Der König will, der König will, der König will, der König will. Da bleibt dann nicht mehr viel über. Und Sie merken mit mir, das ist befreiend, das ist unendlich befreiend. Ich muss mich nicht jeden Morgen neu erfinden. Ich muss mich auch nicht so lange um mich selbst drehen, bis ich mich endgültig in Erdkern vorgebohrt habe, sondern ich darf einfach nach außen gucken und sagen, mein Gott, wo ist die Auftragsliste für die Karwoche? Her damit, es geht los. Du bist der König. Ich werde dir in diesen Tagen dienen. Ich werde dir in diesen Tagen dienen. Dieser schlichte Satz, die Jünger gingen und taten, wie Jesus befohlen hatte, das machte deren Leben frei und über die Maßen gut. Es gibt zwei Sorten von Dienst. Also die kann man jetzt nicht so dramatisch unterscheiden, aber sie sind zumindest hier in diesem Text so wunderschön mal erkennbar, dass man sie auch mal benennen sollte. Es gibt zwei Sorten von Dienst. Es gibt die Sorte 1, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Es gibt ihre To-Do-Liste, die sie abarbeiten müssen. Und dann gibt es noch diese andere Form von Dienst. Ich sag's mal so, die geschieht aus eigenem Antrieb. Das ist so mal, wissen Sie, was das ist? Das ist so mal dieses, das Opus supererogationis, sagt nachher der Bergprediger in der Auslegung der Reformatoren, das darüber hinausgehende Werk. Versteht ihr? Die hätten ja sagen können, okay, Esel, alles klar, erledigt. Und jetzt, Herr Jesus, jetzt ist aber gut. Wir haben jetzt alles gemacht. Jetzt bist du auch zufrieden. Und dann kriegen die das Ganze mit. Die kriegen das Ganze mit. Die kriegen diese Szene mit, die Szene mit drin. Die erkennen ihren König. Die dienen ihrem König. Und die dienen ihrem König womit? Blödes Vieh. Das sieht ja doof aus. Klamotten drauf. Kleider drauf. Kleider. Anders als bei uns. Ja, andere Kultur. Andere Kultur. Lesen Sie, das wäre allein ein wochenlanges Bibelstudium. Viel Spaß dabei. Die Rolle der Kleider in der Bibel. Wow, schönes Thema. Wenn wir wieder dürfen, machen wir einen Bibelkurs. Und das, was man begreift, das sind Kleider, sind nicht nur Klamotten. Kleidung steht für die Person. Kleidung steht für mein Leben. Wenn ich meine Kleider abgebe, meine Kleider ausziehe, denken Sie bei Jesus an dieser wunderbaren Szene am Gründonnerstagabend mit der Fußwasch. Er legte seine Kleider ab, ist ein Zeichen für Entäußerung, für Hingabe, für Aufgabe. Ich gebe meine Klamotten ab und lege sie auf diesen bescheuerten Esel und Jesus setzt sich darauf, nimmt sie für sich in Besitz, gebraucht das, was meins ist und was ich bin. Naja, toll ist das ja nicht. Nein, sagt Jesus, das weiß ich auch. Aber mir kommt auch nicht darauf an, dass das toll ist und dass du es tust. Dass das in deinem Herzen anfängt zu geschehen, dass man nicht sagt, hey, jetzt habe ich alle Vorschriften erfüllt. Sondern dass das anfängt bei denen, die den König begriffen, den König erfasst haben, dass sie sagen, Herr Jesus, was ist das darüber hinausgehende Werk? Was kann ich jetzt noch machen? Wie kann ich es zum Ausdruck bringen, dass du mein Herr, dass du mein Meister, dass du mein Haupt, dass du mein Gott bist? Ich muss es irgendwie noch anders zum Ausdruck bringen, als nur mit dieser blöden Eselrequisition. Welche Möglichkeiten habe ich noch? Ach, das, was ich habe, das kriegst du, meine Klamotten, mein bisschen, was ich bin, mein bisschen Verstand, mein bisschen Engagement, mein bisschen Leidenschaft, mein bisschen Zeit. Bitte, Herr, nimm meine Klamotten, mach was mit. So ein ganz anderer Lebensentwurf. Das ist ein ganz anderer Lebensentwurf. Ein ganz anderer Lebensentwurf. Es ist krampfhaft zu gucken, wie kann ich das alles zusammenhalten? Ich. Jesus, du, hier hast meine Klamotten, mach was mit. Was kannst du mit mir noch anfangen? Kannst du irgendwas mit mir noch anfangen? Hier hast du meine Kleider. Was für eine Dienstsituation. Was für eine Dienstsituation. Und wenn sie mir jetzt kommen von wegen, ich bin aber Kind und nicht Knecht und so ein blödes exegetisches Geschnörkel, dann muss ich ihnen sagen, sie irren. Es gehört immer auch dieser königliche Aspekt dazu. Und auf dem letzten Blatt, bitteschön, auf dem letzten Blatt der Bibel steht dann dieser wunderschöne Satz. Seine Knechte, die vor ihm sind, werden ihm dienen. Die werden ihm dienen. Natürlich. Das gehört zu unserer schöpfungsgemäßen Berufung. Das hebt Vater und Kindschaft. Das hebt es alles nicht auf. Aber es gehört mit dazu. Dass wir einen König haben, den wir dann in dieser Weise dehnen dürfen. Offenbarung, Kapitel 22. Also ich weiß, mein König kommt zu mir und ich darf ihn erkennen. Das macht mein Herz ganz weit auf. Nimm es aus der Enge der kleinen Könige und stell es in die Weite der Anbetung des großen Königs hinein. Und ich darf ihm dienen, ich darf dem König dienen. Und selbstverständlich werde ich dem König, das ist das dritte und letzte, natürlich zujubeln. Ist akustisch ein bisschen schwierig zurzeit, ich weiß, hebt aber die Wahrheit des Satzes nicht auf. Ich werde dem König zujubeln. Wenn Sie zu Hause Ihre Maske ablegen können oder im Livestream mit uns verbunden sind, dann sei Ihnen das schon mal jetzt im Vorfeld gestattet. Und wenn Jesus hier einzieht, dann ruft die Menge, sie schreit, es ist kein Brüll, es ist ein prophetisches Akklamieren, ein Herausrufen. Hosianna, Hosianna. Das ist ja eigentlich ein Gebetsruf, der ist bei uns dann zum Schlagwort geworden, so wie Halleluja. Hosianna ist dieses, o Herr, hilf, hilf, ist ein Gebetsruf, der bei uns zum Hosianna-Ruf wurde. Aber es ist der Satz, der also ausdrücklich meine ganze Hoffnung, alles steht natürlich ausnahmslos bei diesem Gott. Und dann kommt dieser wunderschöne Satz aus dem 118. Psalm. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Baruch haba beshem Adonai. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und da sitzt er auf dem Esel Jesus. Und wissen Sie, was ihm durch den Kopf gegangen ist? Ich weiß es nicht, aber ich gehe mal mit ihm mit. Natürlich gehen mit ihm alle davidischen Messias-Verheißungen durch den Kopf. Er ist der Angekündigte auf dem Thron Davids, nicht nur für den irdischen Thron, das auch, sondern für den himmlischen Thron. Natürlich geht ihm durch den Kopf, dass er wiederkommen wird. Natürlich geht ihm das durch den Kopf. Wenige Tage später sagt er es sogar in seiner Verhandlung. Und er sagt es auch seinen Leuten. Ihr werdet mich dann nicht mehr sehen, bis ihr sprecht, Psalm 118. Gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn, er wird wiederkommen. Und er weiß auch schon, wo er stehen wird, wenn er wiederkommen wird. Genau da, wo er jetzt gerade stand. Vom Ölberg, lesen Sie mal Sacharja, vom Ölberg in Perspektive auf Jerusalem. Er sieht es, natürlich sieht er das, wie er nach Himmelfahrt in die Welten eingehen wird, zurück zum Vater. Natürlich sieht er es, natürlich sieht er es, wie ihn die Welten, lesen Sie erst Timotheusbrief, wie ihn die Welten Gottes jubelnd in Empfang nehmen. Natürlich, ganz klar. Aber wissen Sie, was er auch sieht? Wissen Sie, was er auch sieht? Oder besser, wissen Sie, wen er auch sieht, während er auf diesem Esel da entlang reitet? Wissen Sie, wen er sieht? Er sieht, glauben Sie ihm das? Er sieht Sie. Er sieht dich. Er sieht mich. Er sieht mich. Wir haben es in den Liedern, habt es wunderbar zum Ausdruck gebracht. Das ist eine so unglaubliche, gar nicht in den Kopf, irrational, nicht zu verstehende Liebe, die da abgeht. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Während er da reinreitet und weiß, er wird in wenigen Tagen einen grauenvollen Tod sterben, sieht er sie, er sieht mich. Und das ist das, was uns nicht kalt lassen kann, dass er nicht nur der eine große Universumsherrscher einen kurzen irdischen Visitenstopp macht, dass sich der Allherrscher Anbetung und Gehorsam einfordert, sondern dass hier der Vater seinen Sohn gesandt hat, damit es auf diesem ganzen Erdenboden nicht einen einzigen Menschen mehr geben möge und mehr geben wird, der nicht von der Liebe dieses Gottes in Jesus Christus nach Hause geliebt wird. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und wenn das einem vor Augen steht, dann wissen Sie mit mir, das ist, wenn man jetzt so komische Vergleiche anstellt, das ist größer, als dass er nochmal die ganze Erde beherrscht. Das ist größer, als dass die ganzen Engel ihm dazujubeln. Da würden wir, bitte nicht falsch, da würden wir mehr oder weniger sagen, jo, das war jetzt nicht überraschend. Aber wenn Sie mit mir jetzt auf die letzte Buch der Bibel gehen, die Offenbarung, den letzten großen, universalen, alle und alles einschließenden Lobpreis, Offenbarung 5, nochmal nachlesen. Und den Grund nachlesen, warum man diesen Gott und diesen Jesus Christus so preist und so anbetet, dann ist es ganz erstaunlich ja für uns, oder dann vielleicht auch sogar eher nicht, weil wir es dann quasi schon erwartet haben, dass es nicht die Weltschöpfung ist, dass es nicht ein kreatives Potenzial ist bei der Erschaffung der Engelwelten. So, was ist der tiefste Grund, warum das Universum ihm zujubeln wird? Sie sahen auf dem Thron, sie fielen vor ihm nieder, sie sangen das neue Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch. Du bist es, denn du bist geschlachtet. Du hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern, Nationen. Du hast sie unserem Gott zu Königen, Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme um den Thron der Engel und um die Gestalten und um die Ältesten, eine unübersehbar große Zahl. Und die sprachen, das Lamm, das geschlachtet ist, das ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, hören Sie es, jedes Geschöpf, das im Himmel und auf Erden und unter der Erde, auf dem Meer und alles, was darin ist, hört ich sagen, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre, Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Warum jubeln Sie ihm zu? Warum jubeln Sie ihm jetzt schon zu? Weil Sie mit mir gefasst worden sind von dieser wunderschönen, ewigen, göttlichen Liebe. Darum juble ich ihm zu. Ja, ich besinge ihn auch über eine tolle Schöpfung. Ja, ich preise ihn über seine Macht und Majestät. Ja, ich bete ihn an als den Geschichtsherrscher. Ja, gerne, alles auch. Aber der tiefste Grund des Jubels, der tiefste Grund des Jubels ist seine Liebe. Seine nie endende Liebe. Deswegen jubeln wir dem König zu. Siehe, dein König kommt zu dir. Also, dann will ich den König erkennen. Und ich will dem König dienen. Und ich will dem König zujubeln. Und jetzt werden Sie nicht überrascht sein, wenn ich Ihnen sage, da passt wunderschön eine Strophe eines guten Adventsliedes dazu. Wissen Sie, wo ich hin will? Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige. Und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herz soll dir grünen, aufgehen durch Erkenntnis. Mein Herz soll dir grünen in stetem Lob und Preis. Und, es passt, und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Gott segne sie in der heiligen Woche. Wir beten. Herr Jesus Christus, du König aller Könige und du Herr aller Herren, wir beten dich an und preisen dich über deiner Majestät, deiner unendlichen Macht, deiner Weisheit, deiner Größe, deiner Stärke. Wir beten dich an. Und wir beten dich an über deiner hingebungsvollen, gehorsamen Liebe zu deinem Vater für uns. Wir sind die glücklichsten Leute auf diesem Planeten. Und danke, dass du uns durch dein Wort auch an diesem Tag in unseren verwirrenden, mühseligen Zeiten diesen Blick, diesen geistlichen Blick wieder schenkst für unser Kopf, für unser Herz, für Hände und Füße. Das ist es, Herr. Davon leben wir. Das ist Sinn und nicht nur nackte Existenz. Dank dafür. Danke, danke. Danke, dass wir an diesem Tag das von dir aufnehmen dürfen, dich zu erkennen, immer klarer zu erkennen und dich anzubeten und dich zu ehren. Und dass wir wirklich mit unserem Leben dir dienen wollen in der To-Do-Liste unseres Alltags und in dem, was du uns in Kopf und Herz als das darüber hinausgehende Werk unserer Hingabe zeigst und schenkst. Und dass wir dir zujubeln, jeden Tag, jede Nacht zujubeln, als die für immer und ewig Geliebten des Vaters. Danke, Herr Jesus. Danke, dass der Satz über diesen Tag und über diese heiligen Woche steht. Siehe, dein König kommt zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.